Heute zu Gast im Podcast die Gründerin und Geschäftsführerin von Culture, Professor Dr. Katja Nettesheim.
Und vor allem haben wir festgestellt, dass eine Transformation ohne eine echte Verhaltensänderung aller Beteiligten im Unternehmen sehr, sehr schwer funktioniert. Und dass so eine echte Verhaltensänderung in, sagen wir mal, traditionell aufgestellteren Unternehmen oder traditionell aufgestellteren Bereichen von Unternehmen, dass so eine Verhaltensänderung nur dann Einzug hält, wenn man in der Breite und beständig dran bleibt. Mhm. Und in der Breite und beständig, das heißt halt teuer, ja, wenn man das mit menschlicher Arbeitskraft macht. Das heißt also im Prinzip 12 Monate immer Berater im Haus und zwar überall. Das kann ja kein Mensch zahlen. Mhm. Ja. Und deswegen haben wir uns viel Gedanken darüber gemacht, wie wir das irgendwie günstiger herstellen können, damit eben auch kleinere Unternehmen, die nicht das Geld haben für McKinsey, 12 Monate, 10 Mann, ja, mhm, eine Chance haben, sich zu transformieren.
Ja, wie schaffen es Organisationen, Transformationsprozesse im Unternehmen nachhaltig erfolgreich zu gestalten? Wir kennen alle die Führungskräfteprogramme, die Programme und großen Maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, genau dies zu tun. Oftmals gelingt es dann aber nur bedingt in der Praxis, das auch wirklich langfristig nachhaltig zu verankern. Und genau dazu soll die App, die jetzt Katja entwickelt hat mit dem Startup Culture, unterstützen, einen Beitrag leisten. Denn es ist wie so ein virtueller Assistent, der Veränderungsprozesse ja greifbar macht, der die Umsetzung unterstützt für Führungskräfte, aber dabei auch die Teams mit einbezieht. Warum das gerade so eine große Herausforderung ist, für welche Organisationen das spannend ist und besonders interessant, darüber spreche ich mit Katja und ich hoffe, euch macht es auch ein bisschen Spaß und ihr könnt was daraus lernen. Und jetzt geht's ab in den Podcast. Katja, vielen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Ich freue mich immer, wenn ich auch Podcasts mal in Präsenz aufnehmen darf. Und ich glaube, wir haben uns im Vorfeld schon ein bisschen ausgetauscht über so spannende Themen. Und eigentlich hätten wir, glaube ich, mehrere Stunden jetzt Potenzial für einen tollen Podcast.
Allerdings.
Aber trotzdem, ich glaube, wir wollen es mal komprimieren auf eine gute halbe Stunde. Und schon mal vielen Dank, dass ich da sein darf. Und bevor ich dich jetzt lang vorstelle, wollte ich einfach kurz den Ball rübergeben, dass du mal 2, 3 Sätze sagst, wer du bist, was du machst. Und dann kommen wir in die Themen rein und man wird gleich recht schnell merken, um welche Themen es geht, nämlich den digitalen Wandel, das ganze Thema Unternehmenskultur, Bildung, aber eben auch Wandel in der Organisation. Und ja, over to you.
Ja, vielen Dank. Ja, guten Morgen, Lukas. Schön, dass du bei uns bist diesmal. Ja, wir machen heute einen Frühstückspodcast. Das ist auch mal ganz schön. Also für den Fall, dass man irgendwie ein Klacken hört, dann sind das unsere Kaffeetassen. Super, so in den Tag reinzukommen. Ja, also danke für die kurze Anmoderation. Mein Name ist tatsächlich Katja Nettesheim. Ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von Culture. Culture ist ein Unternehmen, was sich die Transformation von Unternehmen durch Technologie auf die Fahnen geschrieben hat. Das Produkt, was wir auf den Markt gebracht haben, ist eine Transformations-App, die es ermöglicht für all diejenigen, die Unternehmen transformieren wollen, dass deren Strategie wirklich in jeder Ecke des Unternehmens gelebte Realität wird. Und das ist ja ein dickes Brett, ehrlich gesagt. Ich habe gerade neulich nochmal eine Zahl gelesen, 73% aller Transformationen haben überhaupt keinen Effekt. Und das liegt meist nicht an dem falschen Plan. Manchmal auch. Manchmal liegt es auch daran, dass es gar keinen Plan gibt. Aber vor allem liegt es daran, dass es nicht konsequent umgesetzt wird, weil eben genau diese Umsetzung total schwierig ist, insbesondere wenn man eine Verhaltensänderung herbeiführen will. Und deswegen haben wir mit Culture eben so eine sogenannte Behavior Change Engine gebaut für den Arbeitsplatz. Also ein bisschen so wie Freeletics, nur halt nicht für den Sport, sondern für die Zusammenarbeit.
Ja, klingt spannend. Also das ist ja schon mal ein total cooler Claim. Zu dir jetzt, zu deinem Background, du bist Juristin, hast du mir im Vorfeld erzählt. Und dann aber eigentlich Unternehmerin, voll von der DNA, würde ich jetzt mal sagen. Du hast es mir ja auch so erklärt, du kommst eigentlich sogar von der anderen Schiene, also Unternehmerin und dann so den akademischen Bereich. Du bist ja auch Professorin hier noch. Aber genau, vielleicht kannst du noch 2 Sätze nochmal zu sagen zu dir.
Ja, also mein Lebenslauf liest sich überhaupt nicht straight. Ne? Es gibt allerdings einen ganz großen roten Faden und das ist, es gibt, glaube ich, mehrere Themen. Das eine ist eine immense Neugier. Das zweite ist ein Wachstumsfetischismus und das dritte ist ein hohes Maß an Unabhängigkeit, was ich mir immer wahren wollte. Und in welchen Berufen hat sich das dann ausgeübt? formt. Also zum Beispiel wollte ich ganz früh Kostümbildnerin werden. Ja, ich war auch mal Vize-Europameisterin im Hobbyschneidern im Jahre 1992. Ja. Und schon diese Sache mit der Kostümbildnerei habe ich an den Nagel gehängt, letztendlich wegen dem Bedürfnis nach Unabhängigkeit. Ja, weil man da schon sehr abhängig ist von einem Regisseur, der einen von einem Stadttheater zum nächsten mitnimmt, wenn man Glück hat. Stattdessen habe ich dann Jura studiert, in München vor allem und in Paris. Und bin dann sehr, sehr stringent losgelaufen auf eine Karriere in der Großkanzlei. Habe dann tatsächlich auch 2 Jahre in einer internationalen Wirtschaftskanzlei gearbeitet, habe internationales Steuer- und Gesellschaftsrecht gemacht. Da auch Stichwort Neugier, das ist halt super spannend intellektuell. Es ist so ein bisschen wie Sudoku auf Speed. Und habe dann aber nach 2 Jahren meinen Abschied genommen, aus verschiedensten Gründen. Der eine war, dass ich ein bisschen näher an den Entscheidungen dran sein wollte. Ja, als Juristin ist man ja sehr häufig dann mit den Dingen befasst, wenn die Entscheidungen getroffen worden sind. Und mich hatte das betriebswirtschaftlich immer schon gereizt, aber ich wollte es nicht beides parallel studieren. Ich hatte Angst, mich zu übernehmen. Und dann bin ich eben aus der Kanzlei, also ich hatte vorher noch promoviert, tatsächlich im Völkerrecht, auch Stichwort Neugier, mich immer wahnsinnig interessiert und ich wusste, im Völkerrecht kann man nicht wirklich arbeiten. Ja. So, das heißt, ich hatte promoviert im Völkerrecht, dann gearbeitet im internationalen Steuer- und Gesellschaftsrecht und bin dann zu Boston Consulting gegangen, weil ich eben dieses Betriebswirtschaftliche mir noch drauf schaffen wollte und habe dort ganz viele verschiedene Projekte gemacht, viel Due Diligences für Private Equity Unternehmen und dann habe ich nach meiner ersten Beförderung dann überlegt, Stichwort Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit, dann doch nicht so, wenn man das, ich weiß nicht, ob es heute anders ist, aber damals, ich meine, das war 2003 bis 2005, genau, da war wirklich noch so, also 4 bis 5 Tage beim Kunden und man weiß nie, wann man Urlaub hatte und so weiter. Wenn man ein bisschen sein Leben gestalten will, ich war damals junge Frau und ich glaube auch Single. Ja, also das war dann schon ein bisschen einnehmend, sagen wir es mal so. Genau, deswegen bin ich dann von Boston Consulting rausgegangen und habe all das, was ich bisher gelernt habe, zusammengenommen und bin hier in Berlin zu Axel Springer gegangen und habe dort M&A gemacht. Und da kommt jetzt tatsächlich der Anschluss auch zu dem, was ich jetzt tue, weil 2005 M&A, Axel Springer, das waren die Grundlagen der digitalen Transformation von Axel Springer. Und so haben wir eben damals vor allem akquisitorisch die digitale Transformation vorangetrieben. Und dann habe ich noch einen Abstecher gemacht in die Verlagsgeschäftsführung der Hamburger Regionalzeitungen, also vor allem Hamburger Abendblatt, was damals ja noch zu Axel Springer gehörte. Und haben da dann auch die organische Transformation vorangebracht. Also wir hatten da wirklich eigene Projekte. Zum Beispiel haben wir damals, das war 2009, das Online-Branchenbuch für Hamburg gemacht. Das war heißer Scheiß damals, ja, und wir waren uns total sicher, dass Google das nie machen würde, weil sie keine Feet on the Ground haben wollten. Aber jetzt haben sie es natürlich cleverer gemacht. Wir haben es damals aber tatsächlich noch an verschiedene andere Regionalzeitungen lizenziert. So, und dann bin ich irgendwann bei Springer raus und habe das alles nochmal zusammengenommen, habe eine eigene Firma gegründet namens Mediate. Und Mediate war von Anfang an eine Transformationsboutique mit einem Beratungsformat und habe dann in der, also das war quasi so der Start meiner unternehmerischen Tätigkeit. Parallel habe ich so als Sicherheitsnetz die Professur angefangen zu lauter Themen rund um modernes Management, digitales Management etc. Und ja. Das war so quasi die Backstory.
Und dann ist die Idee praktisch auch zu Culture entstanden, was du gerade schon erzählt hast, was ihr gerade aktuell oder was du gerade aktuell ganz stark vorantreibst. Ne?
Ja, tatsächlich. Da ist dann die Idee entstanden zu Culture, weil wir nämlich festgestellt haben, also wir waren ja quasi entweder die Helferlein des CDOs oder wir waren selber Interim-CDO in vielen verschiedenen Unternehmen. Und haben eben festgestellt, wo es hakt, wo die Umsetzung wahnsinnig schwer ist. Und vor allem haben wir festgestellt, dass eine Transformation ohne eine echte Verhaltensänderung aller Beteiligten im Unternehmen sehr, sehr schwer funktioniert. Und dass so eine echte Verhaltensänderung in, sagen wir mal, traditionell aufgestellteren Unternehmen oder traditionell aufgestellteren Bereichen von Unternehmen, dass so eine Verhaltensänderung nur dann Einzug hält, wenn man in der Breite und beständig dran bleibt. Mhm. Und in der Breite und beständig, das heißt halt teuer, wenn man das mit menschlicher Arbeitskraft macht. Das heißt also im Prinzip 12 Monate immer Berater im Haus und zwar überall. Das kann ja kein Mensch zahlen. Mhm. Und deswegen haben wir uns viel Gedanken darüber gemacht, wie wir das irgendwie günstiger herstellen können, damit eben auch kleinere Unternehmen, die nicht das Geld haben für McKinsey, 12 Monate, 10 Mann, ne, mhm. Eine Chance haben, sich zu transformieren. Mhm. Und so ist dann Culture entstanden. Das heißt also, wir haben uns letztendlich auch selber kannibalisiert und in ein Tool gepackt durch Culture.
Ja, spannend finde ich vor allem, was du sagst, da findet man sich ja irgendwie auch selbst irgendwie immer wieder so. Also diese Führungskräfte-Schulungen, die dann irgendwie über ein Wochenende mal laufen und am Ende des Tages jeder nimmt ein paar Hausaufgaben mit zurück und spätestens nach 4 Wochen schleicht sich das Ganze wieder aus und, glaube ich, ist dann, wie du es auch sagst, nahezu null Impact. Und das kann es ja am Ende des Tages tatsächlich nicht sein. Und selbst wenn du ein Jahr lang Berater im Haus hast, sind die ja nach einem Jahr aber auch wieder weg. Und dann ist auch die Frage der Nachhaltigkeit, ob das dann weiter gelebt wird, ob es weiter umgesetzt wird. Und ich sehe das tatsächlich schon auch. Ich habe einen ganz guten Blick, glaube ich, in viele Organisationen unterschiedlicher Größen. Und also es ist schon eine massive Herausforderung, die man sich da gerade in nahezu allen Branchen stellen muss. Also ich meine, vor ein paar Jahren dachte man noch, lass es 10 Jahren sein, ja, das trifft diese disruptiven Veränderungen, trifft irgendwie nur die Digitalbranche und vielleicht, aber jetzt mittlerweile haben wir ja gemerkt, das betrifft ja alle. Es betrifft nahezu jeden Bereich, betrifft auch nicht nur die großen Industriebetriebe, sondern wirklich den Mittelstand auch und die kleinen, jeden Bereich. Und deshalb ist Transformation überall extrem wichtig. Die Frage ist tatsächlich, wenn ihr startet, oder vielleicht gerne noch einen Kommentar deiner Sicht dazu, mit wem startet ihr dann, wo startet ihr? Weil meine Erfahrung auch immer die ist, du musst schon irgendwie diejenigen, die die Entscheidungen auch von oben weg treffen, voll überzeugen und die müssen auch zu 100% dahinter stehen, das nachhaltig und dauerhaft begleiten zu wollen. Also ich glaube, wenn du das nicht hast, wird es unheimlich schwer, das dann auch dauerhaft nachhaltig umsetzen zu können, oder? Mhm.
Also vielleicht nochmal zu dem, was du gesagt hast, Transformation überall, tatsächlich, natürlich. Und ich sage das im Prinzip seit 10 Jahren. Also inzwischen haben es viele begriffen, ne? Glücklicherweise. Vor 10 Jahren musste ich da noch sehr viel mehr Überzeugungsarbeit leisten. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Fachverlag, bei dem wir waren, zum Thema digitale Transformation. Und dann hieß es immer so, ja, aber warum brauchen wir das denn? Ja, weil wir haben ja unsere Community und die lesen, die wird immer das Gefühl von Papier haben wollen und so weiter. Und wie gesagt, digitale Transformation machen wir ja nicht zum Selbstzweck, um digitaler zu werden, sondern um mehr Umsatz zu machen. Ja, aber warum brauchen wir denn dann digitale Transformation für mehr Umsatz? Dann machen wir doch einfach ein neues Heft. Sag ich, nee, weil auch wenn das Produkt letztendlich analog ist, alles drumherum. Amazon versaut jeden einzelnen Kunden. Ja, und dann hieß es dann bei anderen Unternehmen, ja, aber Amazon ist nicht in unserem Markt. Sag ich, doch. Ja, weil jeder der Einkäufer, das war irgendwie ein Rohstoffhersteller, jeder der Einkäufer bei euren Kunden kauft privat, mindestens privat, auch auf Amazon. Und das ist der Standard, der gesetzt wird. Das ist der Anspruch, der gesetzt wird. Und deswegen ist jeder von Amazon betroffen. Kundenzentrierung, Datenzentrierung, Anschlussfähigkeit auf an neue Technologien. Das ist die Trias der digitalen Transformation. Mhm. Egal, ob das Produkt digital ist oder nicht. Weil das sind die Erfolgsfaktoren für Wirtschaft im digitalen Zeitalter. Mhm.
Ja, das glaube ich auch.
Und also, jeder ist im digitalen Zeitalter.
Ja, also die Anspruchshaltung der Kunden hat sich da, glaube ich, komplett dran orientiert. Also man kennt diese Experience einfach und man möchte die auch haben. Und wenn du selbst irgendein wackeliges Produkt praktisch hast, hast du keine großen Chancen, dass sich das durchsetzt. Ja, das stimmt. Genau. Gebe ich dir völlig recht. Aber du hattest noch eine Anmerkung zu dem anderen,
zu
anderen Frage genommen.
Genau, du hast meine krause Stirn gesehen.
Ja, ich habe deine krause, genau.
Ja, also du sagtest ja, man müsste alle oben hinter sich bringen. Man muss zumindest einen, der die Macht hat, es durchzusetzen, so hinter sich bringen. Ja. Ja, man muss nicht alle hinter sich bringen. Meines Erachtens. Weil, wenn man damit anfängt, wenn man so anfängt, hat man erst schon mal wahnsinnig viel Zeit und Kraft vorne raus verloren. Und wenn man sich darauf verlässt, steht man auf sehr tönernen Füßen. Weil je mehr Leute dann ganz oben, sagen wir mal, im Vorstand sind oder so, allein von der Wahrscheinlichkeit her, kann man sich ausrechnen, wenn man alle braucht, wie wackelig die Erfolgsaussichten sind. Stattdessen gehen wir so ein bisschen zweigleisig vor. Wir haben natürlich jemanden von oben, der die Macht hat, Culture einzuführen, aber gleichzeitig nutzen wir auch die Kraft der Grassroots-Bewegung quasi im Unternehmen. Mhm. Weil wir machen es ja so, um eine Unternehmenskultur tatsächlich zu modernisieren, ne, zu digitalisieren, ist der wichtigste Hebel aus unserer Sicht das Führungsverhalten. Das Führungsverhalten ist aber gleichzeitig auch das Allerschwerste zu verändern. Aus den verschiedensten Gründen, die ich menschlich alle total nachvollziehen kann. Ne? Deswegen arbeiten wir eben von zwei Seiten. Zum einen von oben, Einführung von Culture, und gleichzeitig von unten, Druck von der Basis. Ne? Mhm. Deswegen haben wir bei Culture zum Beispiel, das ist kein Tool nur für Führungskräfte, sondern ist für Führungskräfte und ihre Mitarbeitenden. Ja? Weil auf die Art und Weise die Mitarbeitenden auch, wenn sie es nicht schon kennen, mit den Prinzipien von resilientem Management, agilem Arbeiten befasst sind und gleichzeitig halt auch ein bisschen was einfordern können. Mhm. Ja? Und die Erfahrung der letzten, wann mache ich das jetzt, 2005, also 17 Jahre, zeigt halt, dass das bei Mitarbeitenden oft deutlich offenere Ohren stößt als bei mittleren Führungskräften. Ganz klar, weil die Mitarbeitenden häufig auch nicht so viel zu verlieren haben an sozialem Kapital. Und deswegen machen wir uns diese Kraft zunutze.
Jetzt sind wir schon sehr tief drin und die Frage vielleicht nochmal so einen Schritt vorneweg. Vielleicht, es gibt ja sicherlich Entscheider in Organisationen, vielleicht auch schon noch ein bisschen älter, die ein bisschen Angst haben vor dem Wandel und gerne hätten, dass die Zeit langsamer läuft. Und die sagen, Mensch, was soll denn der ganze Zirkus jetzt hier? Also warum müssen wir denn das überhaupt jetzt hier machen? Das hat auch die letzten 20 Jahre auch wunderbar funktioniert, auch mit unserer Struktur, mit unseren Teamleitern, mit unseren Bereichsleitern und so, wie wir aufgestellt sind. Was brauche ich denn jetzt hierzu noch eine App? Und vielleicht nochmal, um da einzusteigen, wo sind denn da die Key Challenges? Also gerade, welchen Nutzen bringt das? Ich kann mir natürlich im Kopf viel vorstellen, möchte es natürlich auch von dir, Jan, hören,
ja.
Weil du natürlich da live in diesem Prozess drin bist. Why sozusagen, ja.
Why, ja. Weil die Anfangsprämisse, die du gerade zitiert hast, nicht stimmt. Mhm. Ja? Ja, es mag gut, also es, oder sagen wir es mal so, teilweise nicht stimmt. Es mag gut sein, dass das die letzten 20 Jahre gut funktioniert hat. Das ist aber überhaupt keine Gewähr dafür, dass es die nächsten 20 Jahre gut funktioniert. Und wenn ich englische Vorträge halte, da funktioniert das sehr, sehr gut, dass ich dann so ein Wortspiel nutzen kann, dass ich sage, experience only relates to the past and doesn't hold truth for times that we have not experienced so far. Mhm. Ja, also wir leben in Zeiten, und da musste ich früher auch mehr argumentieren als jetzt seit 2020, ja, jetzt ist es eigentlich jedem klar. Wir leben in Zeiten, die sich einfach ändern in einer Geschwindigkeit, wie wir es bislang noch nie gesehen haben. Und das eine ist die Geschwindigkeit, das andere ist ändern. Ja, ich glaube, niemand, der jetzt noch im Business ist, kann von sich behaupten, schon mal in Zeiten einer Pandemie gemanagt zu haben. Mhm. Glücklicherweise kann auch niemand sagen, dass er gemanagt hat zu Zeiten eines Krieges in Europa, der über die Grenzen eines Landes, wobei ja, mit Jugoslawien muss man ein bisschen aufpassen, aber du weißt, was ich meine, hinausgeht, ja, der die Gefahr gegebenenfalls einer internationalen Eskalation in sich birgt. Niemand hat je gemanagt in Zeiten eines solchen Krieges unter der Prämisse, dass wir hochintegrierte globale Lieferketten haben, die abhängig sind von China. Das heißt also, der Anspruch, dass das, was in der Vergangenheit gut und richtig war, jetzt auch in diesen mega herausfordernden Zeiten gut und richtig ist, ist mir total schleierhaft, woher das kommt. Mhm. Ja, weil wenn man logisch nachdenkt, kann das überhaupt nicht stimmen. Und all diese Menschen, die das behaupten, die sind ja nicht doof. Ja, das heißt also, mein Schluss daraus ist, das ist eine hochemotionale Schutzbehauptung.
Ja, genau.
Ja, und wenn man sich die Zahlen vertieft anguckt, wenn sie anonym erhoben werden, natürlich nicht, wenn man die Leute fragt, aber wenn sie anonym erhoben werden, dann bestätigt das diese These, dass es eine emotionale Schutzbehauptung ist, weil Bertelsmann Führungskräfteradar sagt ja immer wieder oder zeigt immer wieder, wie unglaublich unsicher Führungskräfte eigentlich sind. Ja, die letzte Zahl, die ich im Kopf habe, war 33% der Führungskräfte haben hohe bis sehr hohe Selbstzweifel an ihrer Führungsleistung. Das führt dazu, dass 25% der Führungskräfte insgesamt gerne ihre Führungsrolle zurückgeben wollen. Ja, und als mir das dann auch, ich meine, ich habe das natürlich immer gesehen, dass es sich reibt, ja, und dass gleichzeitig natürlich die Führungskräfte auf Basis ihres traditionellen Unfehlbarkeitsverständnisses mir immer gesagt haben, sie hätten alles im Griff. Ja, aber man merkt es natürlich, dass es nicht stimmt. Dann sieht man solche Zahlen und dann versetzt man sich mal in die Leute hinein, in die Führungskräfte genauso wie in ihre Mitarbeitenden. Und dann sieht man das ganze Ausmaß an Friktion und an Unglück. Ja? Und deswegen haben wir gesagt, Mensch, da müssen wir auch was machen. Nicht nur wegen der Zukunftsfähigkeit der Unternehmen, ja, das ist ja unser Haupttreiber, sondern auch wegen der Zufriedenheit und der Balance und dem Miteinander der Leute im Unternehmen.
Als du jetzt gerade skizziert hast, ist witzig, also als du angefangen jetzt hast, gerade mit der Ausführung, ist sofort bei mir das Wort eben auch Unsicherheit in den Kopf gekommen, weil das ja auch ganz stark das beschreibt, was auch bei allen Mitarbeitenden in der Organisation also aktuell total steigt und größer ist, glaube ich, als zuvor, mit den zwei großen Faktoren jetzt natürlich der Pandemie und dem Krieg nochmal zusätzlich gewachsen, aber eben auch im Zuge dieser rasanten Veränderung unserer Wirtschaftswelt, unserer Arbeitswelt. So im Kleinteiligen sieht man es ja selber, wenn du mal guckst, mit welchen Softwareprodukten du mittlerweile arbeitest. Vielen Jüngeren fällt das oftmals noch einfacher. Kennen das traditionell und sind vielleicht mit dem Handy sogar aufgewachsen. Aber ich spreche oft auch mit Kolleginnen und Kollegen, die sagen, oh, jetzt kommt schon wieder eine neue Software und oh, ich weiß gar nicht, wie ich das alles machen soll. Wenn ich selbst auf meine Mutter so ein bisschen zurückblicke, die hat dann auch schon Angst gehabt, wenn sie bei Excel was Neues machen musste. Das sind jetzt ja nur ganz kleine Beispiele.
Deine Mutter kann Excel?
Ja. Oh, siehst du mal. Genau. Also mein Vater nicht. Ne? Der hat jetzt die große Vision, weil er Heilpraktiker ist. Er möchte jetzt seine ganzen Sachen, die er archiviert hat, er hat ganz lang, irgendwie über 30 Jahre mit einem chinesischen Arzt gelernt. Er möchte jetzt alles digitalisieren und möchte dann auf seinem Tablet möchte dann diagnostizieren. Ich finde die Idee ja super gut und finde es cool. Aber er stellt sich jetzt das so einfach vor, wie er dann da über Word und was er da alles einfügt. Aber er hat nie Word benutzt, glaube ich, also, weil er hat praktiziert. Mhm. Aber ich helfe ihm natürlich und ich finde das schön. Auch gut. Nee, aber Thema Unsicherheit ist natürlich ein Riesending. Und natürlich das, was du beschreibst mit Führungskräften, das kann ich nur unterstreichen, glaube ich eben auch. Und da ist wahrscheinlich genau diese Key-Challenge, auf was ich so jetzt ein bisschen auch hinaus wollte, diese Rahmenbedingungen, dieses Umfeld. Wir sind eben in keiner stabilen genau. Keinem stabilen Umfeld. Wir sind in einer hohen Unsicherheit, mit einem riesen Speed, den wir, glaube ich, um uns herum sehen, Veränderungen, Wandel und das Ganze und Ansprüchen auch noch wiederum kundenseits. Und ich glaube deshalb, und Verfügbarkeit, Schnelligkeit, da sind wir wieder bei den digitalen Medien. Die Führungskräfte sind ständig verfügbar, die Mitarbeiter sind irgendwie ständig verfügbar und das Ganze führt schon dazu, dass man, glaube ich, ja, mit den Leuten arbeiten muss, dass man den Leuten vielleicht auch neue Tools an die Hand geben muss, die dann vielleicht über das Normale, geh mal auf ein Training, geh mal auf eine Weiterbildung einmal im Jahr hinausgehen.
Ja, das funktioniert ja überhaupt nicht mehr. Also eine Fortbildung einmal im Jahr. Wenn ich mir überlege, was im letzten Jahr alles auf uns zugekommen ist. Gut, jetzt sind wir natürlich auch ein High-Growth-Unternehmen und so, aber auch, wenn ich andere Unternehmen angucke, da musste ja, um das einmal im Jahr zusammenzufassen, musst du ja 3 Wochen Schulung machen. Ja, das geht gar nicht mehr. Und zudem mit dem Effekt, den du vorhin beschrieben hast, punktuelles Lernen heißt noch lange nicht, dass es angesetzt wird, ja, und umgesetzt wird. Aber tatsächlich ist unser Anspruch, die Führungskräfte und auch die Mitarbeitenden natürlich, die vielleicht nicht mit TikTok aufgewachsen sind, da auch an die Hand zu nehmen und denen praktische Hilfestellung zu geben, ja, weil das ist mir ein ganz besonderes Anliegen. Ich will auch diese Lücke zwischen Lernen und Anwenden schlagen. Deswegen haben wir bei Culture drin immer sehr, sehr praxisnahe Formate, Checklisten zum Beispiel. Oder wir haben zum Beispiel ein Modul, gerade wo du es ansprichst, das heißt Multi-Channel-Kommunikation, welches Tool wofür? Da geben wir tatsächlich so Entscheidungsbäume mit, wie man sich im Team selber durcharbeiten kann, welche Arten von Kommunikation man hat, wo die hingehören und auch welche Fragen dann jeweils zu klären sind. Also zum Beispiel Vertraulichkeit, Dokumentation, Response-Zeiten. Was gehört in eine E-Mail? Was gehört in einen Chat? Was macht man noch per Telefon? Und so weiter und so fort. Und das ist unser Anspruch, den Leuten da auch Werkzeuge an die Hand zu geben. Nicht zu behaupten, so und so und so muss man es machen, sondern Werkzeuge an die Hand zu geben und Wissen, damit sie das für sich selber passend gestalten können. Mhm.
Genau, also spannend, wir hatten uns gestern ja schon mal kurz unterhalten, ist ja auch dieses hybride Arbeitsszenario. Also damit meine ich jetzt, du hast Teams, die sind zum Teil hier, die sind zum Teil egal wo auf der Welt, zum Teil in Deutschland, aber auch im internationalen Kontext. Und auch da spielt es natürlich eine ganz große Rolle. Wie arbeite ich denn zum Beispiel, dass alle an die relevanten Informationen kommen? Also Kommunikation ganz elementar als Thema. Und ich glaube, da hat sich halt einfach auch schon wirklich verdammt viel verändert. Da kann ich nicht mehr sagen, es war doch alles ganz gut, wie wir es früher gemacht haben, als derjenige rumgefahren ist, der die Akten verteilt hat und wir noch telefoniert haben. Ja? Also ich habe das alles noch erlebt. Ich habe in der Registratur Werkstudententätigkeit gemacht und durfte dann auf einem Wagen durfte ich die Akten dann durch die Abteilungen fahren in der Deutschen Rentenversicherung.
Ah, also, schön, da warst du wahrscheinlich noch ganz jung und hast von jeder Sekretärin irgendwie Schokolade zugesteckt bekommen, oder?
Also, da durfte sogar noch geraucht werden in den Büros, sehr schön. Sagen. Aber es war am Ende. Nee, also ich glaube, das hat sich echt krass verändert, aber da braucht man auch jetzt andere Setups. Und ich meine, das muss man ehrlich sagen, auch jetzt mit der Pandemie haben wir das ja festgestellt, da wo diese Strukturen so noch nicht wirklich da waren, ist man ja zum Teil auch in Aktionismus dann verfallen. Man hat einen Slack-Channel aufgestellt, man hat irgendwelche WhatsApp-Gruppen gegründet und versucht irgendwie, wie schafft man das jetzt, dass wir bestmöglich kommunizieren können. Am Ende des Tages, glaube ich, waren wir jetzt so in der Industrie- und Handelskammer für uns ganz gut aufgestellt und haben das dann auch hinbekommen. Ich habe aber auch gemerkt, einen großen Teil davon habe ich jetzt gar nicht gebraucht. So. Mhm. Sondern es geht auch dann einfacher und ja, besser ist, man weiß es von vornherein, wie es geht. Wir haben es halt dann irgendwie gelernt.
Ja, wobei man muss das nicht von vornherein wissen. Ja? Man kann sich da auch reinfühlen und dann eben tatsächlich mit einem strukturierten Dialog, zum Beispiel so, wie wir das vorschlagen, dann nach den ersten Erfahrungen von 2-3 Wochen das in die richtigen Kanäle leiten. Ja? Aber das tatsächlich, das ist ein schönes Beispiel auch für die Dynamik, weil wir haben dieses wir haben irgendwie 70 Module zum Thema resilient, remote, hybrid, digitale Transformation, agil und nachhaltiges Wirtschaften. Das ist so momentan unser Themenspektrum. Und jetzt ich nehme jetzt mal dieses eine Modul raus, Multi-Channel-Kommunikation. Daran kann man die Dynamik auch sehr gut verdeutlichen, weil das haben wir erarbeitet zusammen mit Siemens damals als Schnellhilfe im April 2020. Ja, als plötzlich alle im Homeoffice waren und man sich eben neu einstellen musste. Und das war eben so das erste Modul, ausgerichtet, also zum Thema Kanäle, ausgerichtet auf dieses Setting All Remote. Und inzwischen haben wir eben eins gemacht, was darauf nochmal aufsetzt und sagt, wie ist es denn jetzt mit Hybrid? Ja, weil, das muss man sich auch verdeutlichen, Hybrid ist nicht Remote plus Office. Das ist was ganz anderes, weil nämlich dann dieses Thema kommt, was wir bislang noch eigentlich kaum hatten, nämlich diese Schere zwischen Remoties und Offices. Ja, so, also da suche ich noch ein besseres Wort, aber also die Remoties sind die im Büro sind, dass eben es keinen strukturellen Nachteil bedeutet, remote zu sein. Und dieses Problem wirklich gut zu adressieren, da braucht es grundlegende Überlegungen über die Informationsarchitektur. Und auch da haben wir dann wiederum so eine Art von strukturiertem Leitfaden und natürlich ein bisschen Input, sodass man sich das pro Abteilung gut überlegen kann.
So ein großes Thema, wo ich mir immer die Frage stelle, wie kriegt man das am besten hin? Wir hatten es ja gerade, also ich glaube, eine punktuelle Weiterbildung am besten noch, weil man sie machen muss, sozusagen, ist, glaube ich, eine Katastrophe. Die Frage ist, wie schafft man diese intrinsische Motivation, wieder weiterlernen zu wollen, weitermachen zu wollen? Am Ende des Tages geht es sicherlich auch dann darüber, dass man gewisse Erfolge sieht, dass man sich weiterentwickelt. Ich habe bei euch auch gelesen, Gamification spielt da auch eine große Rolle. Davon bin ich ein totaler Fan, habe mich auch mit vielen Sachen schon beschäftigt, wie sowas funktionieren kann. vielleicht auch, da kannst du zwei, drei Sätze auch nochmal sagen, dass man sowas bestimmt auch ganz interessant machen kann vor dem Hintergrund von Behavioral Science Geschichten, dass man Leute ja auch so ein bisschen dahin zwingen kann zum Guten sozusagen. Aber erstmal nochmal, um einzusteigen, wie schafft man es, die intrinsische Motivation da auch hochzuhalten, dass eben die Teams sagen, Mensch, da habe ich richtig Bock drauf, das zu machen und dass ich auch wieder meine 30 Minuten pro Woche mache und nicht irgendwie denke, oh, jetzt muss ich da schon wieder irgendwie ran.
Ja, also da sprichst du natürlich einen Punkt an. Wir sind alle total busy und da ist es dann relativ schwer, dann nochmal, also bei uns sind es tatsächlich nur 20 bis 30 Minuten pro Woche, die man auch teilen kann in kleinere Nuggets, weil wir das so aufgebaut haben wie Social Media. Ja, also das heißt, es braucht, glaube ich, weniger Zeit, als tatsächlich den LinkedIn-Feed oder den Facebook-Feed, der LinkedIn- oder Facebook-Feed pro Woche verschlingt. Mhm. Und es fühlt sich genauso unterhaltsam an. Ja, das ist wichtig.
Ja, also das, ja, das ist genau, wirklich wichtig.
Genau. Ja, genau. Und da sind wir schon beim ersten Punkt. Ja. Also wir wollen, dass es Spaß macht. Und das wollen wir nicht nur, weil es einfach besser ist, sondern weil wir natürlich auch die Neurowissenschaft dahinter gecheckt haben. Ja? Mhm. Das heißt, wir haben ganz viele Elemente eingebaut, die dazu führen, dass die Leute zurückkommen, dass es Dopaminausschüttungen gibt, dass es Spaß macht. Dann haben wir im Content zum Beispiel, also in den Inhalten selber immer wieder Elemente, die gar nicht mit der Sache zu tun haben, sondern die auch wieder psychologisch und neurowissenschaftlich motiviert sind, dass die Leute sich damit befassen und dass sie wissen, warum und wofür und was sie davon haben und was sie eben auch motiviert auf eine positive Chance hin. Mhm. Dann haben wir natürlich das Thema Aktivierung über Quizzes zum Beispiel. Wir haben Gamification rauf und runter, ja, mit sie selber, mit dem Team, mit dem Gesamtunternehmen. Dann und immer wieder positive Rückmeldungen. Ja, also wir arbeiten da auch mit einer Behavior Change Design Expertin zusammen. Und wenn man sich auch, also ich bin ja ein großer Fan von diesen, oder sagen wir es mal so, ich bin persönlich ein großer Fan von BJ Fogg, der damals das Thema Persuasive Technology und Behavior Change Design begründet hat, mhm, und der sich jetzt weiterentwickelt hat, tatsächlich in das Thema Verhaltensänderung auch jenseits der Technologie, und der hat dieses Buch Tiny Habits geschrieben. Ja. Und da kommt unter anderem auch etwas drin vor, was wir uns immer wieder zu Herzen nehmen: Make people help people do what they want to do and make them feel successful. Mhm. Ja, und deswegen kann ich nur sagen, wenn man unsere App nutzt, denn wir haben überall Ecken eingebaut, sodass es wirklich die Leute sich successful fühlen können, weil nur so funktioniert es, ja. Und dann damit versuchen wir dann eben einen Kreislauf zu schaffen, dass die Leute wirklich, wenn sie sich mal wieder erfolgreich fühlen wollen, bei Culture lernen. Ja. Ja? Und wenn uns das wirklich gelingt, ja, dann haben wir da so ein Virtuous Circle.
Mhm. Und was mir gleich so in den Sinn gekommen ist, es ist ja sowas wie, also es ist ja keine reine Lern-App, ja. Also es ist eher
überhaupt
sowas,
nicht.
Was ich jetzt sehe, ist ein Assistent sozusagen,
richtig,
ein persönlicher Assistent, der einen durch die Transformationsprozesse leitet auf verschiedenen Ebenen, von der Führungskraft bis hin zum Mitarbeitenden, der dann wiederum vermutlich, und da gehe ich stark von aus, eben eigene Rollen hat und eigene Möglichkeiten hat, da mitzuarbeiten und mitzulernen. Also von daher ist es wahrscheinlich auch wichtig, wie kommuniziert es. Also not just another App, sondern irgendwie wirklich ein Begleiter und Assistent, der einem hilft, durch diese Zeit eben besser durchzukommen, ja, noch besser zu werden. Ne?
Ja, absolut. Also Stichwort Kommunikation, da muss man tatsächlich aufpassen, weil es gibt relativ viel insgesamt in dem Markt, was sich ähnlich anfühlt. Aber da sind zwei Sachen zu unterscheiden. Zum einen, uns geht es um die Transformation des Unternehmens. Ja, deswegen, das ist auch das, was wir messen. Wir messen nicht irgendwie Verbesserung des Einzelnen, sondern wir messen Transformation des Unternehmens. Deswegen haben wir eine ganz starke strategische Komponente drin. Die Richtung, die das Programm nimmt oder die Inhalte nehmen, werden von dem Transformierenden, der Transformierenden, nein, jetzt habe ich doppelt gegendert, also von den Transformierenden, ja, im Unternehmen vorgegeben, ja, oder mit uns zusammen erarbeitet. Das heißt, es ist schon wirklich strategische Unternehmensentwicklung durch Verhaltensänderung. Mhm. So, das ist das eine. Und das zweite ist, wir haben ein Konzept entwickelt, jetzt auch über die letzten 4 Jahre beschäftige ich mich damit, was wir EduChange nennen. Ne? Das ist eine Kombination zwischen Veränderung und Aufschlauen. Mhm. Aber im Vordergrund steht die Verhaltensänderung. Und dafür braucht es ein bisschen neue Informationen. Ja, weil wie oft habe ich das gesehen seit 2005 im Prinzip, dass gesagt wird, ja, die Leute müssen ihr Verhalten ändern, aber es wird ihnen nichts an die Hand gegeben, wann, wo, wie. Mhm. Ja, also schon mal die initiale Befüllung fehlt, geschweige denn dann der Impuls zur richtigen Zeit. Ja, und das ist genau das, was wir bieten wollen. Ja. Also die initiale Befüllung plus der Trigger, damit im richtigen Moment es einen neuen Leadership-Reflex zum Beispiel gibt. Mhm. Ja. Also letztendlich geht es uns darum, wirklich das Führungs- und Zusammenarbeitsverhalten grundlegend zu verändern.
Ja, und jetzt, um so ein bisschen in die Zielgerade reinzukommen, mhm. mit Respekt auch auf deine Zeit, die Frage ist tatsächlich doch aber auch immer dann natürlich von wiederum dann dem entweder CFO oder vom Top-Management, aber was bringt es uns denn jetzt wirklich? Mhm. Ja, also irgendwie, du hast schon ein paar Mal jetzt auch von dem Thema Messbarkeit gesprochen. Ich bin total überzeugt, dass das eine gute App ist. Ich bin auch total überzeugt, dass es richtig ist. Aber irgendwie muss ich es doch messen können, dass da was passiert. Also, ja. Genau. Und auch zurückführbar in einer gewissen Weise auf die App. Weil könnte ja sein, dass wir uns an sich besser performt haben. Was kann man da machen oder was sind so da Argumente, ja. Mit denen du dann reingehen kannst?
Ja, ich gehe nicht mit Argumenten rein, ich gehe mit Zahlen rein, genau. Beziehungsweise raus.
Ja, weil das sind ja meistens die besten Argumente.
Ja. Genau. Also zum einen muss man erstmal sagen, dass in diesem ganzen Transformations-Change-Bereich ja sowieso bislang eigentlich null ist mit Messbarkeit. Genau. Ja. Aber wir kommen vom Business und wissen auch, dass früher oder später diese Frage gestellt wird. Ja. Und deswegen war das uns von Anfang an ein Anliegen, diese Frage bestehen zu können. Mhm. Wir messen natürlich ganz das Übliche, ja, also erstmal Aktivität und so weiter und so fort, Punkte, Gamification. Aber was wir vor allem messen, ist die Veränderung der Organisation in Bezug auf die Dimensionen, die mit diesem Programm erstmal abgedeckt werden. Ja, das heißt, also wenn wir zum Beispiel ein Unternehmen haben, was sagt, sie möchten jetzt eine klassische digitale Transformation, insbesondere mit Fokus auf den Kunden, dann entwerfen wir mit dem Unternehmen zusammen einen Fragebogen, der diese Dimensionen abdeckt. Mit Fragen zum Beispiel wie, ich habe beobachtet, wie bei wichtigen Entscheidungen Kundenfeedback einbezogen worden ist. Ich habe Daten zum Kundenverhalten zur Verfügung, solche Sachen. Und das messen wir am Anfang des Programms und dann in regelmäßigen Abständen. Mhm. Weil was man sich ja auch klar machen muss, du hast gerade vorhin gesagt, Assistent, genau das ist richtig. Wir haben am Anfang eine Phase, wo viel Druckbetankung quasi ist. Mhm. Ja? Und dann gehen wir in die Verstetigung des Verhaltens. Das heißt also, die App ist im Dauereinsatz. Und so haben wir schön die Möglichkeit zu sehen, wie viel verändert sich während der Content-Phase schon. Klammer auf, da ist noch nicht der Fokus auf der Verhaltensveränderung. Ja? Mhm. Aber wie viel verändert sich dann auch ohne neuen Content, sondern mit beständiger Bestärkung, Impulsen, Verhaltensänderung, wo die App dann tatsächlich als Companion funktioniert? Mhm. Und das messen wir immer nach, sodass wir dann am Schluss sagen können, okay, Kundenzentrierung oder Einbeziehung von Kundenfeedback oder überhaupt Nutzung von Daten bei Entscheidungen hat sich gesteigert von auf im Zeitraum der Nutzung der App genau. Bis jetzt. Es kann natürlich auch vom Himmel gefallen sein, aber da ist die Korrelation dann schon relativ hoch. Mhm. Optimalerweise kann man dann natürlich das auch noch verbinden mit unternehmensinternen Daten, die wir aber jetzt nicht zur Verfügung haben. Mhm. Aber das Unternehmen kann natürlich unsere Daten aufnehmen in sein Dashboard mit Time to Market, Umsatzanteil aus neuen Geschäftsfeldern, Profitabilität durch weniger Fehlversuche am Markt oder was weiß ich.
Ja, und damit kann man dann, glaube ich, schon ganz gut was belegen und zeigen, wie so eine App wirkt. Und ich glaube, das ist das wichtigste Argument, weil ich klar, die Frage würdest du sicherlich auf der anderen Seite genauso stellen. Und wenn man es tatsächlich dann auch mit bestimmten Fakten belegen kann, dass sich da einiges bewegt und dass sich einiges tut, hat man natürlich gute Karten in der Hand.
Jetzt ja, zudem ganz kurz muss man auch noch sagen, also vergleichbare Trainings- oder Coaching-Leistungen in ähnlicher Intensität kosten das Zehnfache.
Okay, kannst du ungefähr was sagen, ohne, also wahrscheinlich wird sich auch, gibt es Staffeln und bestimmte Angebote, was Unternehmen zahlen müssen, wenn sie es einführen zum Beispiel? Oder wie
naja, da gibt es verschiedene Modelle, ja. Wir haben, also sagen wir es mal so, für so ein kleiner, so ein mittelgroßer Pilot, wo es erstmal keine Dauernutzung gibt, sondern nur so zum Reinschmecken von 6 bis 8 Wochen wirklich, also schon guten Content, das fängt an ab 5.000 Euro. Ja. So, ich würde sagen 5 bis 10, je nachdem, wie viele Leute man da drauf haben will und wie lang es sein soll. Und dann geht das auch schon mal in die deutlich sechsstelligen Bereiche, aber wie gesagt, im Verhältnis zur Alternative ist es immer noch nur ein Zehntel.
Ja.
Wir rechnen das auch immer. Ne?
Also so wie du es gerade auch beschreibst, das wäre auch so eine Frage, die ich noch hätte. Es geht eben schon auch darum, zum Beispiel Mittelstand reinzukriegen oder kleinere Unternehmen auch reinzukriegen. Das heißt, ihr bietet flexible Möglichkeiten an für kleinere, aber auch größere oder mittlere Organisationen.
Ja, absolut, absolut. Das ist ja auch das Schöne. Es bietet sich gerade an für Mittelständler. Und wir haben auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit Mittelständlern. Insbesondere hat man da Personalleiter häufig, die dann doch noch ziemlich zahlengetrieben sind und die das sehr schnell verstehen, wie stark denen das die Arbeit abnimmt. Ja, also ich erinnere mich an meinen Lieblingspersonalleiter eines Mittelständlers, gar nicht so weit weg von Würzburg. Der sagte mal im Anfangsgespräch zu mir, naja, das mit diesem Führungskraft als Coach und Enabler, ja, das versuche ich ja auch immer, aber es funktioniert nur, wenn ich daneben sitze. Und dann habe ich zu ihm gesagt, lieber Herr, ab jetzt sitzen wir daneben und zwar bei allen gleichzeitig und klonen Sie quasi damit. Das hat er sehr schnell verstanden.
Cool, also da kannst du praktisch auch skalieren im Unternehmen nochmal mit Kompetenz, mit Assistenz sozusagen über Technologien. Da schließt sich der Kreis zu dem, was du gerade beschrieben hast.
Ja, genau. Also wir letztendlich klonen, weil wir es ja auch in gewissem Maße customizen auf das, was die Modernisierer im Unternehmen oder die Transformierer verändern wollen. Wir klonen diejenigen, die normalerweise selber immer diese Inhalte kommunizieren müssen und immer die Leute da ranhalten, dass sie es wirklich tun. Das heißt, wir haben eine immense Entlastung von diesen Leuten, nicht nur zeitlich, sondern auch zwischenmenschlich. Ja, weil da überlegt man sich schon dreimal, ob man jetzt zum 10. Mal dem wichtigsten Vertriebsleiter sagt, er darf seine Leute nicht mehr anschreien. Das kann man auf uns, jetzt mal ein flapsiges Beispiel, das kann man auf uns auslagern. Und auch die ganze Friktion, die damit einhergeht, kann man wunderbar auf uns auslagern. Deswegen ist das sehr bequem.
Genau, also jetzt nur noch mal ganz abschließend. Das, was wir jetzt gerade, glaube ich, rauf und runter besprochen haben, ohne es jetzt mal mit einer Überschrift versehen zu haben, hat natürlich auch ganz viel mit Kultur zu tun. Und deshalb heißt ihr auch Culture. Aber vielleicht willst du noch mal ganz kurz eben diesen Culture-Aspekt in dieser ganzen Sache noch mal ganz kurz ansprechen, ehe wir dann eigentlich fast schon Schluss machen.
Ja, also den Culture-Aspekt. Letztendlich, auch das ist eine lustige psychologische Geschichte. Ja? Wir machen ja den Digital Transformer of the Year seit 2017. Und das ist eine Initiative ist eine Community für Transformierende. Und der Hauptteil davon ist eine Preisverleihung, die wir inzwischen mehr oder minder regelmäßig einmal im Jahr machen. Die steht jetzt auch wieder an nächste Woche und im Vorfeld machen wir immer eine Studie. Und bei dieser Studie haben wir immer erfragt, was sind die Haupthindernisse für eine erfolgreiche digitale Transformation. Und da kam immer relativ hoch das Thema Kultur. Und wenn ich dann nochmal nachgefragt habe, dann war das auch sowas, aber konnte mir niemand genau sagen, was da jetzt eigentlich dieses Kulturthema ist. Und deswegen haben wir genau dieses Diffuse, was teilweise auch Also je diffuser die Begriffe sind, desto schwerer kann man ja rangehen. Und deswegen ist das so eine unbewusste Taktik von vielen auch, das alles auf diffuse Begriffe zu schieben. Deswegen haben wir die bei der Diffusität gepackt und haben gesagt, Culture verändert die Kultur. Ne? Und im Rahmen dann des beratenden Sales, den wir machen, legen wir das automatisch schon tiefer. Was ist denn das jetzt eigentlich, um dann eben zu einem Programm zu kommen? Im Namen von Culture, nämlich Cultural Change, sind wir bei dieser Diffusität absichtlich geblieben, aber nur was den Namen anbetrifft und nicht was die echten Hebel anbetrifft.
Also ich finde es extrem interessant. Ich glaube auch mit Blick auf die Zeit, in der wir leben, ihr habt sicherlich große Aufgaben vor euch und die Organisationen, mit denen ihr arbeitet, eben auch. Und deshalb wünsche ich euch da viel Erfolg mit Dankeschön. Allem oder bei allem, was da kommt. Danke auch, dass ich bei dir sein durfte und mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich wollte noch dazu sagen, ich glaube, wenn man das mal ausprobieren möchte oder mal gucken möchte, wie das aussieht, eure App kann man über die Internetseite da auch sich mal einen Testzugang
anlegen. Auf jeden Fall kann man sich einfach, auf der Internetseite www.culcha.com kann man sich ganz einfach anmelden für ein Demo. Da muss man auch noch nicht mit irgendjemandem reden, sondern man kriegt das relativ schnell direkt aufs Handy oder beziehungsweise man lädt es sich runter und dann kriegt man relativ schnell die Zugangsdaten. Und von daher, da wechseln wir auch immer die Module. Momentan haben wir tatsächlich was drin mit großem Fokus auf Resilienz. Das haben wir quasi als unsere Antwort auf die psychologische und psychische Verfasstheit von vielen Menschen jetzt seit März 2022 mal umgestellt. Tatsächlich, also wer auch einfach nur mal was für seine persönliche Resilienz tun möchte, findet da auch schon relativ viele Tipps und Tricks, die man auch im Privaten nutzen kann.
Ja, und dich findet man auch auf den entsprechenden Plattformen. Also wer mit dir in Kontakt kommen möchte, sollte mal dein LinkedIn-Profil checken und dich nett anschreiben oder eben andere
Profile. Auf jeden
Fall. Und kann dann mit dir auch in den Austausch kommen, richtig?
Auf jeden Fall. Also LinkedIn ist das, was ich momentan am meisten nutze. Da kann man auch regelmäßig was von uns lesen, also sowohl auf der Culture-Seite als auch auf meiner meiner persönlichen LinkedIn-Seite. Und ich freue mich über regen Austausch.
Super. Katja, mir hat es super viel Spaß gemacht. Wir haben ein bisschen überzogen, aber ich glaube, das war es einfach jetzt. Hat sich total hergegeben und eigentlich hätten wir noch eine zweite Halbzeit vor uns. Ich sehe gerade hier auf meinem Gerät 45 Minuten. Jetzt kommt dann müsste eigentlich die zweite Halbzeit
das
kommen.
Stimmt.
Das machen wir irgendwann mal, wenn ich wieder in Berlin bin.
So machen wir das. Oder vielleicht verschlägt es mich ja auch.
Genau.
Übrigens, das fällt mir jetzt eine kleine Anekdote zum Abschluss.
Ja.
Da, wo ich Vize-Europameisterin im Hobbyschneidern geworden bin, das war Würzburg.
Echt? Was war das für ein Wettbewerb?
Das war Burda-Moden damals noch. Das gab es noch, 92. Und da war ich ja noch vor dem Abitur. Und das war meine erste selbstverdiente Reise von Wiesbaden bis nach Würzburg. Und ich durfte sogar meinen Freund mitnehmen. Ich war so stolz.
Glaube ich dir. Also wir haben auch sehr oft die besten Modeschneiderinnen und Modenäherinnen aus ganz Deutschland, die bei uns aus der Region kommen tatsächlich. Durfte ich schon immer wieder bei Auszeichnungsfeiern dabei sein, die dann auch geehrt, einmal im Jahr in Berlin. Wir sind da ein Hotspot, glaube ich.
Ich merke das.
Genau.
Im positiven Sinne.
Ja, natürlich.
Insofern, auf Würzburg.
So machen wir das. Bis bald,
ciao. Katja.
Ciao. Hey, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ihr konntet was lernen, ihr konntet was mitnehmen. Ich habe auch mal für euch den Link zur Seite von Culture auf die Shownotes gepackt. Klickt mal rein, testet das ruhig mal aus. Ich werde das auch mal machen. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, hört gerne wieder rein in den Podcast. Hinterlasst uns ein Feedback und vor allem abonnieren und weitersagen nicht vergessen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.